ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
3 Millionen ist hier. Und dann 3 Millionen. 4 Millionen ist hier. 4 Millionen. This is a new world record. Let's give a round of applause.
3 Millionen, 4 Millionen, am Ende dann 4.500.000 Dollar. Die Stimme des Auktionators überschlug sich fast, als die Preise in immer atemberaubendere Höhen schossen. Und das nicht etwa für ein Haus oder eine Yacht, sondern für eine Gitarre. Ein Industrieprodukt, das die Mitarbeiter eines Großserienherstellers in Kalifornien in den 60er Jahren ohne besonderen Aufwand mehr oder weniger am Fließband zusammengeschraubt hatten. Auf einem Internetvideo des Auktionshauses Julian's aus dem Mai 2022 ist zu sehen, wie die Teilnehmer der Auktion in Los Angeles trotz der eher prosaischen Herkunft des Instruments mitfieberten und sich in einen regelrechten Rausch steigerten. Denn es ging nicht um irgendeine Gitarre, sondern um die 1969er Fender Mustang, die Rockmusiker Kurt Cobain als Bandleader von Nirvana im Video des Superhits Smells Like Teen Spirit malträtiert hatte. Eine Ikone. Ein Rockrelikt und ein Spekulationsobjekt. Historische Elektrogitarren sind in den vergangenen Jahren zu einer gesuchten Geldanlage geworden. Die Preise haben massiv angezogen, besonders dann, wenn die Vorbesitzer prominent sind. Zum Beispiel Mark Knopfler, Gitarrist der Dire Straits. Im vergangenen Januar kam bei Sotheby's ein Teil seiner Sammlung unter den Hammer. Die Auktionatorin verwies darauf, dass Mark eine der Gitarren des Herstellers Gibson immer wieder auf der Bühne gespielt habe und schon schnellten die Gebote nach oben.
Ladies and gentlemen, this is lot number 42, the extremely rare Gibson Les Paul Standard. Mark purchased it in 1999 and sometimes used to perform Brothers in Arms on stage. Where should we start? 100,000 is bid. 150,000, 180,000, 200 is with me. At 200,000.
Fast im Sekundentakt prasselten die Gebote für das Instrument herein. Am Ende wurde es wieder richtig teuer.
At 550,000 pounds, Patrick, congratulations, this is going to your bidder for 550,000 pounds. Well done.
550.000 britische Pfund für eine Elektrogitarre. Für Simon Gauff sind solche Preise keine Überraschung. Auch er hat schon Instrumente im Gegenwert eines Einfamilienhauses verkauft. Gauff ist Geschäftsführer von Guitar Point. Das Unternehmen aus Frankfurt gilt als europäischer Marktführer für ausgesuchte Vintage-Gitarren, also Instrumente, die mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel bzw. dem Griffbrett haben. Und er weiß, dass ein berühmter Vorbesitzer so manche Gitarre adelt, auch preislich.
Das sind ja keine Gitarren, das sind Zeitzeugen, das sind ja kulturelle Gegenstände in dem Fall.
Und die Nachfrage steige, gerade bei Unikaten aus den Sammlungen oder dem Nachlass großer Musiker.
Da gibt es schon einen großen Markt für, ja, für solche Dinge, die unwiederbringlich sind und die sich eben extrem verbinden lassen mit einem Musiker, mit einer Zeit, mit einem Song.
In diesem Markt gilt, je größer, je ikonischer ein Gitarrist oder eine Band war und ist, desto mehr lässt sich bei einem Verkauf erlösen. Allerdings sei das auch immer mit Spekulation verbunden. Deshalb überlässt Gauff dieses Geschäft lieber Auktionshäusern, von einigen Ausnahmen mal abgesehen.
Ich hatte auch schon Instrumente, die von bekannten Künstlern waren eben. Es gibt zum Beispiel ein Gibson Les Paul Modell, was Ronnie Montrose gehört hat. Das ist jetzt in Deutschland nicht so bekannter Musiker, in den USA doch schon stärker. Und aber auch Peter Weihe, das ist ein deutscher Gitarrist, der auf der Gitarre über 1000 Veröffentlichungen eingespielt hat. Sämtliche deutschen Produktionen, ich glaube von Rio Reiser bis hin zu No Angels und was auch immer, hat der Mann mit der Gitarre gespielt. Und das war auch eine sehr spannende Gitarre. An der war vielleicht das ein oder andere gemacht, da war vielleicht das ein oder andere nicht so original. Originalanbauteilen jetzt gesehen, aber eben aufgrund dieser Historie dann doch teurer verkauft wurde. Das heißt, bei einer Auktion, wenn Kurt Cobain da einen anderen Tonabnehmer eingebaut hat, wirkt sich das auf den Wert nicht negativ aus.
Denn grundsätzlich gelte, ähnlich wie bei alten Autos oder Uhren, eine Vintage-Gitarre ist nur dann besonders wertvoll, wenn nicht daran herumgebastelt wurde, sagt Simon Gauff.
Bei uns geht es tatsächlich eher um die Originalität. Also das ist eigentlich eher ausschlaggebend, dass das Instrument möglichst im Originalzustand ist. Nur so kann man eben auch den wirklichen Sammlerwert erzielen. Vorbesitzer sind immer schön, die Historie ist schön, wenn man das weiß, aber berühmte Namen sind bei mir jetzt eher nicht so im Vordergrund.
Doch wie erkennt man bei einem Industrieprodukt, das in einer Fabrik aus vielen Teilen zusammengefügt wurde, ob wirklich alles echt ist? Die Hölzer, der Lack, die Tonabnehmer, die diversen Metallteile. Wenn Gauff beschreibt, wie seine Mitarbeiter und er vorgehen, dann erinnert das fast schon an die Forensiker bei der Polizei.
Das bedarf wirklich sehr ausgeprägten Erfahrungen und eben auch des Fachwissens. Also wir haben hier sehr viel Möglichkeiten. Wir nehmen die Instrumente komplett auseinander. Es geht um jede einzelne Schraube, es geht um Lackstellen, es geht um teilweise wirklich tagelange Analyse, je nachdem, was die eben entsprechend auch wert sind oder wie sich das nachweisen lässt, ob das eben mit mehr Aufwand verbunden ist. Ja, sind wir da schon einfach sehr stark damit beschäftigt, dass das authentisch ist und original ist. Wir reden da hier von teilweise mehreren Hunderttausenden Euro.
Ortswechsel nach Oberbayern. Nach Emmering im Westen von München. In einer Halle im Industriegebiet hebt ein schwerer Lastenaufzug gemächlich eine ganze Ladung Gitarrenkoffer und Verstärkerboxen in den ersten Stock. Dort sieht es aus wie in einer amerikanischen Bikerbar, die mit sehr, sehr vielen Gitarren dekoriert ist. Oder doch eher wie in einem Gitarrenladen mit dem Flair einer Bikerbar. Dem Inhaber gefallen wohl beide Vergleiche. Die Captain Guitar Lounge ist eine Institution bei Musikern im Freistaat. Das liegt auch am Chef. Der Captain, wie ihn jeder nennt, lehnt lässig am Verkaufstresen. Graue Haare, grauer Bart, wettergegerbtes Gesicht, eine Tasse Kaffee in der Hand. Ein Mitarbeiter betreut ein Paar mittleren Alters, das mit großen Augen unentschlossen zwischen Wänden voller Gitarren steht. Sie alle haben eine Geschichte zu erzählen, sagt der Captain. Und sie sind keine Schnäppchen, sondern Investitionen.
Die Preise sind schon ziemlich angestiegen. Auch jetzt so die letzten 2-3 Jahre, vielleicht auch wegen Corona. Die Nachfrage ist gestiegen und dann gehen die Preise auch hoch. Aktuell würde ich sagen, stabilisiert sich es wieder ein bisschen. Es war schon aus meiner Sicht fast ein bisschen ungesund, die Preissteigerungen. Ist halt auch immer ein Investmentgedanke dabei. Wenn ich heute eine neue Gitarre kaufe und gehe aus dem Laden raus, dann ist sie sofort weniger wert. Wenn ich eine alte Gitarre kaufe, kriege ich in der Regel mein Geld wieder. Das ist schon für viele auch, nicht nur, aber auch ein Grund zu investieren in altes Holz.
Die teuerste Gitarre in seinem Geschäft steht mit knapp 68.000 Euro in der Angebotsliste.
Das ist jetzt eine 1950er Fender Broadcaster. Das ist die erste in Serie gebaute E-Gitarre der Welt. Ungefähr 200 Stück sollen entstanden sein damals. Angeblich gibt es noch so um die 100 und das ist eine davon. Habe ich schon vor etlichen Jahren, als ich noch richtig was gearbeitet habe und Geld verdient habe, habe ich da mal investiert. War auch nicht verkehrt. Ist ein geiles Teil, ist original bis auf die Farbe vom Body. Das ist refinished und der Hals hat eine Überlackierung, aber Elektrik und so ist noch alles original.
Gerade wenn es um Elektrik geht, ist der Captain, der mit bürgerlichem Namen Jörg Medved heißt, ein Fachmann. Er verkauft nämlich nicht nur Gitarren, sondern auch die passenden Verstärker, die er zum Teil selbst gebaut hat.
Ich bin schon so alt, wir haben in der Ausbildung zum Funkelektroniker noch Röhrentechnik gelernt. Und da fing das alles schon an und da habe ich schon meinen ersten Verstärker gebaut. Da habe ich mir dann einen Marshall-Ausgangsübertrager bestellt und habe damit meinen ersten Röhrenverstärker gebaut, noch während der Lehrzeit. Hab das dann ein bisschen aus dem Auge verloren wegen Familie und Beruf und so. Und irgendwann kam dann ein 72er Fender Vibrolux Reverb von meinem Schwager im Keller. Der tauchte da auf. Und er wollte mir nicht verkaufen, aber er sagt, er geht eh nicht und er würde mir leihen. Ich habe ihn dann repariert und habe ihn immer noch. Und damit fing es eigentlich wieder an, die Liebe zur Röhrentechnik.
Doch warum brummt dieser Markt so? Warum steigt die Nachfrage nach alten Gitarren und Verstärkern, wo es doch auch tolle neue Instrumente gäbe? Medved erklärt es mit seiner eigenen Leidenschaft für das ursprüngliche Analoge in einer mehr und mehr durchdigitalisierten Welt.
Ich fahre zum Beispiel auch ein altes Auto, weil ich einfach mehr Spaß habe. Es ist einfach echter und das Fahren ist ganz anders. Du wirst nicht gefahren, du fährst und hier ist es vielleicht auch so. Und außerdem klingen die alten Sachen anders. Eine alte Gitarre hat immer irgendwas im Ton, das du nicht nachbilden kannst. Das kriegt kein Custom Shop, niemand kriegt das hin. Das kann man nicht einbauen, das haben die allermeisten. Nicht alle, aber die allermeisten Instrumente haben so ein Mojo, das mich einfach inspiriert beim Spielen. Ich spiele irgendwie anders, wenn ich eine geile alte Gitarre umhängen habe, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, frisch was Neues gekauft hätte, was ich nie tun würde.
Stattdessen eben alte Gitarren oder neue Gitarren, die auf alt gemacht wurden. Denn auch dafür gibt es einen Markt, aber dazu später mehr. Doch es gibt in diesem Geschäft auch Risiken. Wie stellt der Captain zum Beispiel sicher, dass eine vermeintlich uralte Fender Stratocaster tatsächlich echt und damit womöglich Zehntausende von Euro wert ist?
Da muss man natürlich schon genauer schauen, sind alle Bauteile noch original? Denn die hohen Preise erzielen nur die Instrumente, die original sind und im guten Zustand. Also so wie ich es mag, wenn es so ein bisschen abgerockt ist, ist für den echten Sammler schon eine Minderung. Und wenn natürlich Teile getauscht sind, wird es auch schwierig. Ganz schwierig wird es, wenn irgendwo Löcher gebohrt sind oder Holz ausgestemmt, Sachen, die nicht reversibel sind. Dann sinkt der Preis schon ganz dramatisch. Also da muss man ganz genau schauen, passen alle Teile. So richtige Fälschungen haben wir eigentlich noch keine gehabt. Und zur Not habe ich auch noch Kollegen, denen ich dann mal ein Bild schicken kann und sage, du guck mal drauf, was meinst du, ist da was nicht in Ordnung oder passt das so?
Einer dieser Kollegen und Experten ist Ron Mehl. Ich besuche ihn in Schwarzenbruck im Osten von Nürnberg. Im Untergeschoss seines Einfamilienhauses betreibt er Pro Guitar, ein Fachgeschäft für Gitarren, vor allem aber für Gitarrenverstärker mit klassischer Röhrentechnologie, die möglichst ohne digitale Technik auskommt. Klassische, zumeist von Hand gebaute und zum Teil sehr teure Verstärker, wie sie eigentlich alle großen Gitarristen im Studio und vor allem auf der Bühne spielen. Das habe seinen Grund, sagt Mehl.
Woher kommt die Dynamik, woher kommt die Kraft? Und das ist eigentlich mit eines der Hauptargumente für die Röhrentechnik und zwar nicht nur für die Gitarristen, sondern auch in dem Hi-Fi-Bereich. Die Röhrentechnik ist ja nicht nur, dass die Röhre da ist, sondern dass wir mit einem dicken Draht von A nach B ohne Platine auskommen. Und diese Dynamik, dieser Druck, der da entsteht, durch diese kurzen Signalwege, das ist eigentlich das, was uns im Höreindruck wirklich begeistert.
Spricht man mit Ron Mehl über Verstärker und über Gitarren, dann taucht man sehr schnell, sehr tief in die Materie ein. In die Vorzüge bestimmter Bauteile, über das Zusammenspiel aller Details. Und am Ende wird klar, was die Faszination dieser Leidenschaft ausmacht. Trotz aller Wissenschaft gibt es gerade beim Thema Musik letzte Geheimnisse, die sich nicht technisch beschreiben lassen.
Viele, viele Wissenschaftler haben sich da die Zähne ausgebissen, sage ich immer. Entscheidend ist einfach, wenn ich heute mir eine alte Gitarre anhöre, dann hat die für uns oder für mich einfach noch einen emotionaleren Klang. Und diese Emotionen, die muss man hören, die muss man auch fühlen. Ansonsten sind die, ich sage jetzt mal mit Worten, ganz schwer zu beschreiben.
Ein Abend in Donauwörth. Double Star Club ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Musikbühne im Untergeschoss eines früheren Kaufhauses in der Innenstadt ist seit Wochen ausverkauft. Dem Publikum ist die Vorfreude anzumerken. Der Raum vibriert geradezu. Eine Etage höher bereitet sich der Star des Abends auf seinen Auftritt vor. Günther Grünwald plaudert mit dem Betreiber des Clubs, gibt der lokalen Presse ein Interview. Doch an diesem Abend wird der bekannte Kabarettist und Komödiant nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern als Teil einer Band. Er tritt gemeinsam mit drei Musikerfreunden der Gruppe Red Gumbo auf. Denn was kaum bekannt ist, Günther Grünwald ist ein leidenschaftlicher Gitarrist und Sammler. Für die Show in Donauwörth hat er ein besonderes Instrument mitgebracht.
Natürlich mein Lieblings-Gibson, der L5S Custom in Top. Baco Sunburst, glaube ich, nennen sie das. Es geht so von Schwarz in Sunburst über, ja, meine absolute Lieblingsgitarre.
Mit einem vorfreudigen Lächeln federt Grünwald die Treppe zum Musikclub hinab, schnappt sich die Gitarre, schaltet den Verstärker ein und es kann losgehen.
Hallo, schönen guten Tag alle zusammen. Viel, viel Spaß mit Red Gumbo und Günther Grünwald.
angefangen habe ich wirklich, da war ich vielleicht 12 oder 13, da habe ich dann so akustische Gitarre gekriegt, Gitarrenunterricht genommen. Das war dann Gruppenunterricht und irgendwann wollte ich nicht mehr Bienchen so herumspielen und habe dann aufgehört mit dem Unterricht und habe dann erst ein paar Jahre später, dann hat eben mit 15 von selber wieder angefangen. Der Freund von meiner Schwester, der war Gitarrist in einer Beatband, hat das damals noch geheißen, und der hat mir dann meine erste Framus hat er mir geschenkt mit einer Seitenlage, dass mit dem Radl durchfahren hast können zwischen Seiten und Griffbrett, aber da war dann die Faszination da und dann der ist losgegangen dann schon langsam mit Rory Gallagher. Beatles haben mich nie sonderlich interessiert. Respekt vor den Leuten, Musik ist schon toll, aber die haben mich nie so angesprochen. Aber dann hat die ganzen Prog-Bands und so und Blues und Funk vor allem, das hat mich dann schon schwer fasziniert.
In der Musikszene seiner Heimat Ingolstadt ist Grünwald seit Jahrzehnten als Gitarrist bekannt. Hatte es zum Beispiel in den 80er Jahren mit der Formation United Servilat zumindest zu regionalem Ruhm gebracht. Dann kam der Erfolg als Kabarettist. Auftritte als Musiker wurden seltener, doch die Leidenschaft für Gitarren hat er nie verloren. Und plötzlich hatte Grünwald das Geld, sich gute Instrumente zu kaufen, wie er sagt. So viele, dass er schon von Fachmagazinen als prominenter Sammler porträtiert wurde. Zu Besuch in einem unauffälligen Haus in einem ebenso unauffälligen Wohngebiet in Oberbayern. Ich besuche Günter Grünwald im heimischen Gitarrenkeller. Der Gastgeber ist sichtlich stolz auf seine Sammlung und er hat Freude daran, sich mit anderen Gitarrenfans detailreich auszutauschen. Bevor es zum eigentlichen Interview geht, plaudern wir in Grünwalds Esszimmer bei einem Kaffee eine gute Stunde lang über Musikstile, berühmte Gitarristen, den Sound unterschiedlicher Gitarrenmodelle und über Sammelleidenschaft. Dann geht es in den Keller, wo knapp 60 Gitarren in ihren Koffern fein säuberlich sortiert eingelagert sind. Darunter einige wertvolle Vintage-Modelle der beiden großen US-Hersteller Fender und Gibson.
Das Einzige, was bei mir im Haus den Preis für die Gitarren übersteigt, das ist die Alarmanlage, die ich bauen habe lassen, dass da ja nichts ist. Aber ja, macht Spaß, da runtergehe und einfach immer wieder eine rausholen, wo man sagt, ach scheiße, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich die habe. Und das ist schon schön, ja. Bei Gitarren ist es halt schon toll. Es hat 250er Goldtop, Les Paul, wenn man die anschaut und denkt, wer da schon alles drauf gespielt hat und was die drauf gespielt haben. Irgendeine total depperte Tanzmusik oder auch tolle, gute Sachen, die schaut man an und man hat das Gefühl, man spürt den Atem der Geschichte und so. Und das ist ja halt einfach pure Freude.
Günter Grünwald kauft inzwischen seit Jahrzehnten Gitarren an. Teilweise verkauft er sie nach einer Weile auch wieder. Und er hat mitbekommen, wie rasant die Preise in den vergangenen Jahren nach oben gegangen sind. Das habe den Ausbau seiner Kollektion zuletzt etwas gebremst.
Für einen Sammler, der die Dinger wirklich spielen will oder sowas, sind die Preise natürlich schon unglaublich. Aber bei mir ist schon eine Zeit lang her, dass ich mir die letzte wirklich gute alte gekauft habe. Ja, doch, die ist noch gar nicht so lang her. Die 62er, 345er Gibson, wer das weiß, der kennt es, wer es nicht kennt, hat keine Ahnung, von was wir reden, aber das ist ja auch wurscht. Aber die anderen, eben die 52er Les Paul und der 57er Les Paul und 61er SG und sowas habe ich ein paar. Und also die habe ich gekauft, wie es noch nicht komplett durchdraht sind mit den Preisen.
In der Szene der Gitarrensammler ist Grünwald bestens bekannt. Bei den Interviews lässt jeder Händler Grüße an den, Zitat, Superkunden Günther ausrichten. Umgekehrt lobt Grünwald die enge Verbundenheit in Gitarristenkreisen. Es sei faszinierend, wie kollegial und freundschaftlich zum Beispiel die Händler übereinander redeten.
Also mir hat auch noch nie irgendwer der Ossi gesagt, boah, geh doch nicht zum Captain und sowas, der zirkt über den Tisch. Nein, die kennen sich alle untereinander und sind auch alle wirklich gut miteinander. Das ist schon was, also dass da kein so Neidquark irgendwie ist, gefällt mir sehr gut.
Den lebenden Beweis für diese Beobachtung einer kollegialen Szene treffe ich in Eching, den Ossi, von dem Günter Grünwald spricht. Oswin Ottel, den Inhaber von Ten Guitars. Er bevorzugt zum Vorführen seiner Instrumente keinen Verstärker aus den USA oder Großbritannien, sondern einen Amp aus der oberbayerischen Umgebung.
Das ist von Kollegen von mir, vom Captain aus Emmeringen, ein Verstärker, den er aus alten Teilen zusammengebaut hat. und den ich hier so als meinen Referenztestverstärker immer verwende.
Oswin Ottel ist ein Veteran der Musikalienszene. Seit knapp 40 Jahren verkauft er Gitarren und ist selbst auch ein Virtuose auf dem Instrument. Wahrscheinlich spielt er besser als die Mehrheit seiner Kunden. Angefangen hat er in einem Münchner Musikgeschäft, das alles im Angebot hatte, vom Saxophon bis zur großen Soundanlage. Inzwischen aber hat er sich spezialisiert. Bei Ten Guitars gibt es noch nicht einmal Zubehör wie Saiten oder Kabel zu kaufen, sondern ausschließlich teure Gitarren.
Der Markt hat sich die letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahre extrem verändert. 1986, 85 habe ich angefangen in Music Shop München. Es gab kein Internet, es gab keinen Preisvergleich. Es gab das Fachblatt Musikmagazin und da durften keine Preise abgedruckt werden. Also das heißt, das, was man im Laden hatte, gab es und kein Mensch wusste, was kostet es im Nachbarort. Außer er hat angerufen. Und so war der Markt. Der war eigentlich ganz entspannt, der war ziemlich easy. Und dann ging es los, langsam im Internet, mit Preisvergleichen. Und dann hat sich der ganze Markt komplett neu aufgestellt. Es gibt immer mehr Leute, die sagen billiger, 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 die Preise vergleichen im Internet und kaufen dann nur das Günstigste. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, eine Stunde im Internet suchen kostet mich 150 oder 200 Euro Arbeitslohn, das ist es mir gar nicht wert, ich brauche einen vertrauenswürdigen Partner und ich möchte vernünftige Gitarren haben, also hochpreisige, edle Gitarren.
Eine Weile habe ich auch Vintage-Gitars verkauft, also richtig alte Instrumente. Dann habe der Markt diese Instrumente entdeckt, die Preise gingen durch die Decke. Plötzlich waren sie gefragt. Alte Gitarren mit einer möglicherweise bewegten Vergangenheit. Und wer sich kein Original leisten konnte oder wollte, für den gab es plötzlich nagelneue Ersatzteile und sogar ganze Replika-Gitarren, die ab Werk aussahen, als wären sie jahrzehntelang auf den Bühnen dieser Welt unterwegs gewesen. Aging oder Relicking nennt man diesen künstlichen Alterungs- und Verschleißprozess. Oswin Ottel beobachtete, wie eine ganze Branche entstand.
Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Vintage-Gitarren genau zu kopieren. Und zwar mit allen Alterungserscheinungen, mit dem abgewetzten Lack, mit dem Rost auf der Hardware und mit allem dem. Und das ist immer perfekter geworden, immer besser geworden. Gerade in England gab es dann Leute, die haben dann mit UV-Licht gearbeitet, damit sie das Sonnenlicht, die Einwirkung dann nachbearbeiten und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, halt mal, das wird mir zu brenzlig, weil du musst als Händler Gewährleistung geben und du musst sagen, ob das Original ist oder nicht. Man musste irgendwann den Schritt gehen, dass man zum absoluten Experten wird. Und ich habe meine Rolle dann auch nicht mehr gesehen als Gutachter oder als Experte, der sich nur mit Schrauben und Lötstellen und Gewinden beschäftigt. Das wurde mir dann zu brenzlig und hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich gesagt, genau da gehe ich raus, weil ich für mich kann nicht mehr verbürgen, ob da alles 100% original ist.
Seither verkauft Ottel zwar auch gebrauchte Gitarren, aber eben nicht die ganz alten aus den 50er oder 60er Jahren. Seine Spezialität sind Instrumente aus den sogenannten Custom-Shops der großen US-Hersteller. Denn sowohl Fender als auch Gibson betreiben mittlerweile nicht nur klassische große Fabriken mit Serienproduktion, sondern auch kleine Manufakturen, in denen ihre besten Mitarbeiter in Handarbeit und aus ausgesuchten Bauteilen Gitarren bauen für eine zahlungskräftige Klientel. So eine Gitarre kostet immer mehrere tausend Euro. Doch wer sind die Kunden für solche Instrumente?
Die Gitarren, die wir verkaufen, sind sehr teure Gitarren. Und man muss mal ehrlich sagen, das sind gar nicht mehr so viele Profimusiker, die kaufen, sondern es sind viele Menschen, die heute zwischen 50 oder 45 und 60 und 65 sind. Die haben angefangen früher in einer Band mit 18, 19, 20, 16, 17 so und die haben den Rock'n'Roll entdeckt, sind aufgewachsen mit die Purple, Van Halen, mit den ganzen Bands und mit Rock'n'Roll und diese Leute wollen sich jetzt wieder was, ja, berechtigterweise etwas zurückholen von dieser Jugendzeit.
Ortswechsel ins fränkische Schwarzenbruck. Zu Ron Mehl, dem Inhaber von Pro Guitar. Auch er verkauft teure Gitarren, die eigentlich nagelneu sind, die aber schon ab Werk akribisch auf alt getrimmt wurden. Für Ron Mehl ist dieses Aging aber keine reine Spielerei. Er ist überzeugt, dass diese Instrumente tatsächlich so in der Hand liegen und auch klingen, als hätten sie viele Jahrzehnte Rock'n'Roll-Geschichte miterlebt.
Die Optik ist ja das eine, aber die Aging-Prozesse, die die Industrie uns mittlerweile anbietet, da muss ich eigentlich schon sagen, das ist schon sensationell. Fangen wir einfach mal an mit dem sogenannten Cryogenic Treatment. Das heißt, man fängt an, Metallteile auf minus 196 Grad, ich sage jetzt mal, einzufrieren. So, und dadurch entstehen ganz entscheidende Dinge. Das heißt, man hat einen Stahl, der beruhigt ist. Man kennt es von der Formel 1, ich denke so um die 2000 war das so, hat man eben die Motorblöcke eingefroren, um einfach die Lebensdauer eines Formel 1 Motors zu verlängern. Bei uns hat es harmonische Gründe. Das heißt, wenn ich heute eine Bridge habe, die aus Stahl ist, wenn ich Mechaniken habe, die aus Stahl sind, dann habe ich natürlich hier einfach einen harmonischeren Ton, weil der Stahl beruhigt ist. Und das bekomme ich durch Aging-Prozesse.
Wie viel davon tatsächlich einen Einfluss auf den Ton hat und wie viel davon vor allem im Kopf des Musikers passiert, also eher in der Einbildung, darüber wird in der Branche bis heute trefflich gestritten. Experten wie Mehl können bei diesem Thema stundenlang über jedes Detail diskutieren. Entscheidend sei am Ende ja ohnehin, ob der Kunde glücklich ist. Wie zum Beispiel Günther Grünwald. Bei seinem Auftritt in Donauwörth jedenfalls ist er sichtlich zufrieden mit seinem Sound. Und auch das Publikum ist begeistert. Auch wenn er nicht das teuerste Instrument aus seiner Sammlung mitgebracht hat, sondern eben die Gitarre, mit der er sich auf der Bühne am wohlsten fühlt.
Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ihr wollt noch mehr Spannung erleben? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, beide Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere macht oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr also hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.